Hi, ich bin Ella und das hier ist mein Podcast Angesext. Wir reden hier über Sex, aber so richtig mit allem, was dazu gehört. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angesext, liebe Friends. Hier ist Ella und heute ist ein sonniger, wunderschöner Tag und die sonnige, wunderschöne Tina Molin sitzt an meinem Mikro.
Yeah, guten Morgen.
Hallo Tina, wie geht es dir?
Oh, mir geht's ausgezeichnet. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein.
Ach, du bringst immer so eine Energie mit. Das finde ich richtig geil. Tina.
Ist das ADHS?
Bist du dir da ganz sicher?
Ja.
Okay, darüber müssen wir, glaube ich, reden.
Ich glaube auch.
Tina, ich kenne dich von Instagram und für mich bist du die sich mit Lust und Sex und Paar-Coaching auskennt. Ich glaube, einige kennen dich auch, weil du ja da schon sehr präsent bist. Und willst du aber für die, die dich nicht kennen, trotzdem einmal erzählen, was du machst, was deine Arbeit ist? Wer bist du?
Ja, gerne. Also, ich bin Tina Molin, ich bin Lustcoach für Frauen und deren Partner. Ich helfe Frauen quasi wieder in ihre Lust zu kommen, also sowohl in ihre sexuelle, oft auch in ihre Lebenslust und in ihre Life-Energy. Und bin mit meinem Mann jetzt, glaube ich, 18 Jahre zusammen, aber wir machen gerade eine Beziehungspause aus Gründen. Da werden wir, glaube ich, heute noch ein bisschen drüber sprechen. Genau.
Und du hast mir gerade schon gesteckt, wir wollen heute über ADHS sprechen und du hast selbst ADHS, richtig?
Genau, genau. Wir wollen heute ein bisschen über ADHS und Beziehung sprechen und vielleicht auch ein bisschen Autismus, also Neurodivergenz in der Sexualität und in der Beziehung, weil das ist ja gerade ein Riesenthema,
ja.
Aber ich finde, dass Sex und Beziehung noch ein bisschen unterbeleuchtet ist.
Und genau deswegen sitzen wir hier heute und ich habe…
Und ist auch mein erstes Interview zu dem Thema.
Genau, ich bin ja jetzt ein bisschen…
Du bist mein erstes Mal.
Ich fühle mich ein bisschen geehrt. Ich bin das erste Mal von Tina Molin und wir hatten irgendwie… Ich hatte den Kontakt zu dir aufgenommen und dann hatten wir überlegt, worüber wir sprechen können. Ich hatte irgendwie so ein paar Sachen im Kopf und da meintest du, dass du das auch spannend fändest. Und da habe ich gedacht, auf jeden Fall. Ich kenne viele Leute mit ADHS und ich kenne mich mega wenig damit aus. Also machen wir das heute. Und bevor wir loslegen, Tina, möchtest du in die Fummelkiste greifen?
Na, unbedingt.
In die bunte Kiste mit den Schweinereinchen.
Ich will die Titte.
Du willst die Titte? Ich nehme den Käse heute. Ah, herrlich. Der Nippel ist ziemlich gut, oder?
Der Nippel ist ziemlich gut, ja.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass sie mich anguckt.
Nee. Du kannst sie auch so in den Schoß legen, sonst rollt sie vielleicht weg.
Die darf rollen, die ist mir zu klebrig. Rollen.
Okay. Tina, wir wollen heute über ADHS in Beziehungen sprechen und natürlich auch das Thema Sex beleuchten.
Ja.
Weil darum sitzen wir hier. Und vielleicht steigen wir mal damit ein, dass du mal erzählst, was ist ADHS? Du bist ja nun selber, wie sagt man?
Betroffene.
Und kannst das ja wahrscheinlich aus guter Perspektive mal erzählen.
Genau, ich bin jetzt keine Medizinerin und kann das jetzt nicht super detailliert erklären, was auch typisch für ADHSis ist, ne, wenn das nicht mein Steckenpferd ist. ADHS ist quasi ein anderes Betriebssystem im Gehirn. Dadurch, dass das Dopamin nicht so… wie würde man das sagen, nicht so konsequent verfügbar ist. Es ist entweder zu viel da oder zu wenig. Und Dopamin ist zuständig für Fokus, Antrieb, Motivation. Und daraus ergibt sich dann immer schon ganz viel. Also wenn eben zu wenig Dopamin da ist, dann fehlt eben der Fokus, dann fehlt eben der Antrieb. Und dann versucht das Gehirn irgendwie an Dopamin zu kommen. Das heißt, dann springen wir auf, dann laufen wir um den Tisch, dann fummeln wir uns im Haar herum, dann springen wir ins Gespräch hinein, um diese kleinen Dopaminkicks zu kriegen. Und wenn das Dopamin aber überflutend da ist, dann sind wir im Hyperfokus, arbeiten uns wahnsinnig ein Thema ein, sind total fokussiert, können total die Motivation aufbringen. Deswegen ist es immer so schwer zu verstehen, dass es eben nicht nur diese eine Seite gibt, sondern dass es eben auch die andere Seite gibt. Also es ist entweder zu viel oder zu wenig.
Kannst du nochmal die Abkürzung ausformulieren? Ist das Aufmerksamkeits...
Defizit
und dann
Hyperaktivitätssyndrom.
Okay. Weil ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass es auch diese Phasen gibt, wo dann der Fokus total da ist. Für mich war es immer, man hatte dann irgendwie in der Klasse jemanden, der ADHS hatte, und es waren immer die Kids, die super aufgedreht waren und überhaupt keinen Fokus gefunden haben. Aber es gibt auch die Seite, dass man sozusagen sich auf was total konzentrieren kann.
Ja, total. Also, und auch über lange Strecken. Also, man nennt das Hyperfokus. Das heißt, wenn mich was interessiert, dann kann ich mich da total reinarbeiten. Also, in dem Moment, wo ich gehört habe, ich habe ADHS, bing, ist mein Hyperfokus angegangen und ich habe jedes Reel dazu geguckt, habe jedes Buch dazu gelesen, habe mich da so reingearbeitet. Manchmal ist es auch so, dass man so einen Hyperfokus dann bekommt auf irgendein Thema Sexualverhalten bei Eichhörnchen, was einem leider so gar nichts bringt, aber es ist einfach so. Deswegen, viele sagen ja, es ist so eine Superpower. Na, ist es nicht so ganz, weil es ist eben nicht so steuerbar. Du kannst nicht ganz entscheiden, worauf du einen Hyperfokus hast. Ich habe jetzt zum Beispiel... Ich habe mit 16 das Theater entdeckt und war irgendwie viermal die Woche im Theater bis 20. Und dann habe ich schlagartig aufgehört, weil der Hyperfokus nachgelassen hat. Ich habe es verstanden, wie es funktioniert. Ich hatte das Gefühl, ich habe alles gesehen, kein Interesse mehr. Dann habe ich mich total in Techno eingearbeitet. Ich war damals Musikjournalistin in Hamburg. Ich habe irgendwie wieder jeden Abend im Motor Club. Ich habe alle Interviews geführt. Es war wie so ein Lehrgang. Ja, es ist wie eine Obsession. Ich habe jeden Tag im Plattenladen, habe alles gehört. Boom, schlagartig vorbei.
Krass.
So, und jetzt habe ich das natürlich mit Sexualität oder mit Paartherapie oder jetzt mit ADHS, Menopause, weiß ich alles drüber. Also man hat dann immer so Hyperfokusse und dann ist man da voll drin. Und man kann aber auch einen Hypofokus zum Beispiel haben auf einen Partner. Also der Hyperfokus ist nicht nur Interessensfelder, sondern es kann auch Menschen sein. Also man kann auch so eine Art Besessenheit, dass man jemanden komplett verstehen möchte. Und ich hatte mal einen Freund, der hat ADHS. Der hatte alle halben Jahre einen besten neuen Freund. Dann hat er alles mit dem gemacht und dann war der schlagartig abgeschrieben. Und ich dachte immer so, ey, ist der cranky, was ist mit dem los? Ne? Das ist eben auch ADHS, dieser Hyperfokus auf einen Menschen und dann eben plötzlich auch kein Interesse mehr.
Wie spannend. Das habe ich noch nie gehört.
Ja, und es kann eben auch sein, ADHSis haben natürlich auch ein super Interesse an, ich sag mal, komplexen Persönlichkeiten. Ne? Menschen mit Trauma, Menschen, wo viel los ist, wo viel Drama ist. Es gibt natürlich auch alles Dopaminkicks, wenn da immer irgendwas zu lösen ist, wenn es da ein Problem gibt. Das gibt alles viel Dopamin. Wenn da viel Aufregung ist, viel Adrenalin, wird dann auch in Dopamin umgesetzt. Das heißt, immer wenn ich mir das angucke, dann haben ADHS ist oft einfach sehr komplexe, herausfordernde, dramatische Freundschaften.
Krass.
Weil es da so viel Aufregung, Dopamin gibt und weil es auch einen Hyperfokus drauf geben kann.
Würdest du sagen, dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum du den Job ausübst, den du ausübst?
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Auf jeden Fall. Ich würde noch gar nicht so sagen, dass es wirklich nur der Coach ist, sondern... Es ist eher auch, ich bin ja quasi eher eine Unternehmerin. Das heißt, ich muss sehr viele Sachen machen. Ich muss mich bei Canva einarbeiten. Ich bin quasi jetzt professionelle Grafikdesignerin. Ich bin Social Media Expertin. Ich bin Podcast Expertin. Ich habe einen eigenen Newsletter. Das heißt, ich bin Copywriterin Expertin. Ich bin sowieso Online Marketing Expertin inzwischen. Das heißt, ich habe so viele und ich springe immer zwischen allen Feldern hin und her. Ne? Ich bin wie so eine Biene, die von Blume zu Blume fliegt und das interessiert mich und das interessiert mich und das interessiert mich und das interessiert mich. Ich bin auch auf jedem Social Media Kanal, also TikTok habe ich einen Kanal, auf YouTube habe ich einen Kanal.
Alles, was geht.
Alles, was geht. Oh, da kommt was Neues. Viel Dopamin.
Und strengt dich das denn selber total an? Weil wenn du mir das jetzt gerade so erzählst, ich denke manchmal bei den Sachen, die ich schon mache, so, oh Gottes Willen, was habe ich mir hier eigentlich alles aufgetischt? Irgendwie mache alleine einen Podcast, habe meine Pferde, habe meinen Job und denke manchmal schon so, hell no. Ist das bei dir auch so oder fällt dir das eigentlich super leicht, mit deinem Kopf bei ganz vielen Projekten gleichzeitig zu sein?
Das ist eine wirklich gute Frage und die ist so ein bisschen komplex. Also müssen, glaube ich, nochmal kurz so einen Disclaimer einziehen. Also wir reden ja von einem neurodivergenten Spektrum und man liegt auf dem Spektrum. Das heißt, jeder neurodivergente Mensch ist anders als der andere, ist quasi wie so ein Fingerprint, niemand ist gleich. Und dieses Spektrum ist nicht eindimensional, sondern mehrdimensional. Das heißt, da ist auch ein Autismus drauf, da ist eine Bipolarität drauf. Inzwischen wird Migräne auch von immer mehr Fachleuten in dem Bereich Neurodivergenz, weil das eben auch eine andere Art von Gehirn ist, Hochbegabung fällt da rein. Und das heißt, da spielen in meinen ADHS spielen vielleicht auch noch andere Sachen rein. Da ist vielleicht auch ein bisschen Autismus noch drinnen. Da ist vielleicht auch noch ein bisschen was anderes drin. Das heißt, so wie ich ticke, tickt vielleicht niemand anderer. Mhm. Na, weil das, man hat nicht eins, sondern man hat das häufig in der Zusammensetzung.
Spannend.
Und ich funktioniere besser, wenn ich viele Bälle in der Luft habe. Autisten funktionieren ja besser, wenn sie einen Ball nach dem anderen haben. Bei mir ist es besser, ich habe viele Bälle in der Luft und ich kann zwischen den Dingen hin und her wechseln. Aber wenn es zu viel wird, fallen mir alle Bälle runter. Und das heißt, ich musste im Lauf der Jahre, ich habe das oft intuitiv gemacht, ich bin jetzt 53, ich habe meine Diagnose erst vor 2 Jahren bekommen. Ich habe mir beruflich schon das Leben gebaut, das ganz gut zu mir passt. Ich war immer selbstständig, war davor Journalistin. Ich habe immer selbstständig gearbeitet, weil ich immer schon gemerkt habe, dass ich so mit Leistungsdruck und Erwartungen nicht so gut umgehen kann. Also morgens in der Redaktionskonferenz, mach das Thema. Das muss am Abend fertig sein und es wird die Aufmachergeschichte. Du brauchst den O-Ton von dem Promi drinnen. Puh, da ist bei
hell
mir,
no.
Hell no, da ist der Ofen aus bei mir. Und Großraumbüro und der Lärmpegel, viele Menschen, das habe ich gar nicht geschafft. Das heißt, ich war von Anfang an selbstständig, konnte mir meine Zeit selbst einteilen, konnte mir meine Pausen selber geben. Weißt du, ob ich die Geschichte jetzt um 22 Uhr in der Nacht schreibe oder um 5 in der Früh, ist dann egal. Das hat für mich super gut funktioniert. Da war ich intuitiv schon so auf dem richtigen Track. Und was ich inzwischen gelernt habe, ist, dass ich mir so ein inneres Korrektiv geschafft habe. Also ich habe mir noch so einen inneren CEO geschaffen, der dann zum Beispiel sagt, Tina, es macht keinen Sinn, auf allen Social-Media-Kanälen zu sein, konzentriere dich jetzt mal auf einen. Na, deswegen bin ich so, ich habe jetzt 18.000 Follower auf Instagram, weil ich die anderen habe liegen lassen. Ne? Aber dieses Korrektiv musste ich erst mal lernen
aufbauen,
ja. Weil sonst zerspragle ich mich quasi. Sonst mache ich 1.000 Sachen, aber ich bringe nicht wirklich eine Sache voran. Das war eine Lernkurve, die ich hatte. Und das ist auch was ich noch mal dazu sagen will, nur weil man diese Diagnose hat oder diese Disposition hat oder diese Besonderheit hat, heißt das nicht, dass man nicht was lernen kann. Ich bin immer zu spät gekommen, war immer gestresst und habe mir dann irgendwann beigebracht, dass ich immer pünktlich bin. Bin immer 10 Minuten zu früh da. Das kann man umtrainieren, das muss man halt machen, weil das ist oft das, was ich sehe. Ich habe halt ADHS, ich kann das nicht. Nein.
Du hast es in der Hand.
Du hast es schon auch zu teilen in der Hand, was du daraus machst.
Und du hast gerade gesagt, dass du erst vor 2 Jahren deine Diagnose bekommen hast. Wie sieht so eine Diagnose aus? Wie kann man das feststellen und warum hat das bei dir so lange gedauert?
Ich habe super gut funktioniert, nach außen hin, nach innen hin nicht so ganz. Ich hatte schon 2 Depressionen und gerade das Kinderkriegen, also ich habe eine Tochter, die ist jetzt 13 mit 40, das hat mich voll aus der Bahn geworfen. Also da war ich in Forderungsschleifen. Dann kam die Perimenopause dazu. Wir wissen heute, oder ich weiß heute, dass das nochmal die Verstärker sind. Also du hast dein Leben ganz gut im Griff, auch ohne Diagnose. Und dann kommt, du hast ja sozusagen, du hast ein Problem mit dem Funktionsmodus durch das wenige Dopamin. Und das heißt, mit einem Kind kommen einfach nochmal doppelt so viele Aufgaben dazu, Mental Load. Und dann crasht dein Funktionssystem komplett. Und mit der Perimenopause und diesen sich ständig wechselnden Hormonen, ne, die Hormone haben auch eine wahnsinnige Auswirkung aufs ADHS. Viele haben dann einfach, ne, verschlimmerte Phasen. Das hat mich einfach total gecrashed. Und dann habe ich mit jemandem gesprochen, mit einer Frau in meinem Business-Netzwerk, die gerade eine Diagnose gehabt hat, neugierig wie ich bin, habe ich natürlich sofort gefragt, na und, woran merkt man denn, ob man ADHS hat? Und dann hat sie so aufgezählt, dass sie immer denkt, dass sie nicht denken kann. Und dann dachte ich so, oh fuck, that's me. Ne? Mhm. Also ich kann nachts, wenn ich aufwache, höre ich meine Gedanken rattern. Wenn ich im Vabali in der Sauna liege, habe ich 4 Gedanken parallel. Dann hat sie noch so ein paar Sachen aufgezählt, dachte ich, oh mein Gott, das habe ich. Und du kannst zur Diagnose, es gibt ganz viele Online-Tests, aber die sind oft nicht so aussagefähig, gerade nicht für Frauen, weil das ADHS bei Frauen oft anders aussieht wie bei Männern. Können wir gleich noch was zu sagen. Deswegen ist es gut, das bei einem Psychologen zu machen. Und wahnsinnig schwer Termine zu kriegen, weil ADHS bislang immer als Kinderkrankheit angesehen wurde und man immer davon ausgegangen ist, das wächst sich raus. Kleine Seitnotiz hier, bei den meisten Männern wächst es sich auch raus, weil die Frauen oder die Sekretärinnen, die Assistentinnen den Mental Load übernehmen. Und den Mann dadurch entlasten. Deswegen gibt es nicht so viele Psychologen, Psychiater, die da überhaupt ausgebildet sind, die sich damit überhaupt auskennen. Und deswegen ist es wahnsinnig schwer, wirklich jemanden mit einem Kassensitz zu finden, wo man das machen kann. Ich habe dann einfach, ich bin in der privilegierten Situation, dass ich mehr Geld verdiene. Und das heißt, ich habe mir das bei einem Online-Anbieter, die das sehr gut gemacht haben. Da hatten wir 3 Einzelsitzungen und man guckt sozusagen immer, ist es schon aufgetreten zwischen 6 und 12 Jahren. Das heißt, wir sind ganz viel durch meine Kindheit gegangen und da waren einfach schon wahnsinnig viele Auffälligkeiten. Ich habe Daumen gelutscht, ich habe Nägel gebissen, ich habe geschaukelt im Bett, immer so nach vorne und hinten gewippt. Schäme ich mich natürlich, habe ich mich end dafür geschämt, aber heute weiß ich.
Im Sitzen oder
wie? Im Sitzen bin ich immer so nach vorne und nach hinten gewippt und habe dabei Daumen gelutscht. Heute weiß ich, dass das Regulation des Nervensystems war. Ich habe mich immer weggeträumt im Unterricht, also habe auch immer gezeichnet, damit ich überhaupt zuhören kann. Es waren schon so viele typische Sachen. Deswegen, die fordern auch oft immer die Zeugnisse an, weil da steht das schon drinnen. Könnte besser, ist unkonzentriert, bleibt hinter seinen Leistungen zurück. Da sieht man das dann häufig schon. Ich habe die Schule gewechselt, weil ich überfordert war. Da kommt dann auch oft zu Nebenthemen. Ich hatte, glaube ich, als Kind auch schon eine Depression mit 16, weil ich so überfordert war vom Unterricht, vom Umbau meines Körpers, von dem Leistungsdruck meiner Eltern. Ich habe viel gehört, du musst dich nur mehr anstrengen. Bin viel beschämt worden, hör auf, Nägel zu beißen, was ist denn mit dir los, schaukel nicht. So, dabei habe ich also intuitiv immer schon das Richtige gemacht. Da habe ich viel Scham und Schuld und Minderwert mitgenommen. Genau, und das hat dann plötzlich alles Sinn gemacht, ne? Ich habe das alles erzählt. Wie
auch eine Erleichterung bestimmt, oder?
Es war beides. Es war eine wahnsinnige Erleichterung. Oh mein Gott, ich bin nicht dumm und ich bin nicht falsch. Das ist einfach, mein Gehirn ist anders zusammengesetzt. Mhm. Und gleichzeitig war auch eine ganz große Traurigkeit. Ne? Also ich habe abgebrochene Studien, ich habe die Karriere als Journalistin nicht so verfolgen können. Also ich hätte locker das Zeug zur Chefredakteurin gehabt, aber ich habe in dem System ohne der notwendigen Unterstützung, also entweder durch Coaches oder durch Medikamente, ich habe es im System nicht geschafft. Und das war eben auch so bitter und so traurig und ich habe so schwer gehabt. Und wir wissen halt auch, weil wir auch hier über Sex sprechen, ich habe natürlich auch durch meine Impulsivität, ne, man ist ja dann auch so impulsgesteuert, ich habe natürlich auch krasse sexuelle Sachen gemacht, ne, wo ich mir heute an den Kopf denke und denke, oh mein Gott, wie gut, dass das alles gut ausgegangen ist. Ich habe mit unfassbar vielen Männern geschlafen, ich bin einfach mitgegangen, ich habe Praktiken ausprobiert, na, weil das auch Dopamin gibt, weil man eben sehr impulsiv ist, zuerst macht, dann denkt und habe mich da einfach auch viel in Gefahren gebracht. Ne? Bin auch einfach mit nach Hause gegangen, bin auf Partys gegangen, wo ich niemand gekannt habe, bin in Länder gereist, bin allein durch Brasilien gereist, allein durch Amerika, allein durch Mexiko. Also da hätte so viel schief gehen können. Aber diese Impulsivität, diese Spontanität, diese Energy, diese Risikobereitschaft, diese Lust auf Abenteuer, die haben ein sehr buntes, verrücktes Leben kreiert.
Krass.
Was auch ganz toll ist, aber was auch so ein bisschen so eine Bitterkeit hat oder auch so ein, im Nachgang so ein, ah ja, okay, deswegen bin ich auch fast missbraucht worden oder deswegen bin ich auch überfallen worden. Deswegen sind solche Dinge passiert, weil ich eben erst mache und dann denke manchmal.
Natürlich schon krass, wenn man dann so eine Diagnose bekommt und dann nochmal alles so Revue passieren lässt wahrscheinlich und irgendwie das auf einmal so zuordnen kann und so, ach so, ja, da gibt es irgendwie Sinn.
Total.
Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, jetzt hast du, glaube ich, einen ganz guten Einblick da reingegeben, wie ADHS sich auf dein Leben ausgewirkt hat oder auswirkt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen über deine Beziehung erzählen oder wie sich ADHS, weil ich habe jetzt ganz gut rausgehört, es ist ja schwierig, das sozusagen auf ADHS generell zu beziehen, weil, wie du meinst, es ist einfach super unterschiedlich auch von Mensch zu Mensch. Deswegen würde ich gucken, dass wir diese Folge vielleicht einfach über dein ADHS sprechen. Was hat das für eine Auswirkung auf deine Beziehungen gehabt oder so auf deine Art und Weise, Beziehungen zu führen, eine Partnerin zu sein? Kannst du das so ein bisschen zusammenfassend erzählen?
Also ich kann so ganz viele Beispiele erzählen. Ne? Also ich unterbreche dauernd Gespräche. Mhm. Ja, also mein Mann erzählt mir irgendwas total Tiefgründiges und ich stehe auf und mache mir einen Tee. Ja, er erzählt mir irgendein Drama mit seinen Eltern und ich höre zu, ne? Aber ich stehe auf und mache mir einen Tee oder fange an, irgendwas wegzuräumen, herzuräumen. Und der fühlt sich natürlich überhaupt nicht gehört, nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen. Und das vor meiner Diagnose konnte ich das natürlich auch nicht erklären. Es gab immer Streit quasi. Mhm. So, ey, Alter, was ist denn los mit dir? Und dann so, das sind so Beispiele. Also ich falle immer ins Gespräch. Dann, ich bin so schnell im Kopf. Das heißt, wenn der was zu erzählen anfängt, dann weiß ich eigentlich das Ende schon. Ja, das heißt, ich sag dann das Ende. Und dann fühlt er sich natürlich auch nicht gehört, ne? Oder wenn er was zum zweiten oder zum dritten Mal erzählt, bin ich schon total genervt, weil nichts nervt einen ADHSi mehr, wie wenn jemand langsam redet oder wenn er dir was mehrmals erzählt, weil du hast es ja schon, da ist keine Geduld. Ich habe früher wahnsinnig viel Alkohol konsumiert. Ich war ja Nachtlebenreporterin, als wir uns kennengelernt haben, mein Mann und ich. Und war fünfmal die Woche aus und habe wahnsinnig viel getrunken, was heute alles total Sinn macht, weil dann habe ich halt weniger Gedanken. Ich habe den mal im Club vergessen und solche Sachen. Also bin einfach nach Hause gegangen oder habe was zugesagt und habe es dann nicht eingehalten, ne, weil dann die Impulsivität wieder reingeknallt ist und ich das schon wieder vergessen hatte. Also wir hatten das ganz oft, komm, lass uns spazieren gehen. Ja, in 15 Minuten gehen wir los. Na, 15 Minuten später steht er mit Jacke und Schuhen da und ich bin in der Dusche. Und er so, wir wollten doch spazieren gehen. Ja, echt? Wirklich? Mir war aber jetzt gerade nach Duschen. Krass. Da habe ich total vergessen, tut mir total leid. Was viele von meinen Kundinnen erzählen, ich habe ja auch ganz viele, die ich coache, die ADHS haben, da wird nicht aufgeräumt, da werden die Briefe nicht geöffnet, da reicht die Motivation nicht, da reicht der Antrieb nicht, Dinge werden in der allerletzten Minute erledigt, bevor Abgabe ist sozusagen, bevor Schicht im Schacht ist, funktionieren nur unter ganz hohem Druck. Das belastet natürlich total eine Beziehung. Und was halt auch so ein Riesenthema ist, ist so eine Überreizung. Was ja alle neurodivergenten Menschen haben, ist, dass sie natürlich irgendwie versuchen, im System zu funktionieren. Man nennt das Masking. Also, ne, wir versuchen, uns wie Normis zu verhalten und maskieren sozusagen. Aber maskieren kostet halt wahnsinnig viel Energie. Und die fehlt dann an einer anderen Stelle. Das heißt, immer am Donnerstag oder Freitag haben wir total gestritten. Und ich habe mir immer gedacht, warum immer Donnerstag oder Freitag? Heute weiß ich natürlich, dass ich am Ende der Woche durch das ganze Maskieren, um zu funktionieren, um pünktlich zu sein, um alles ordentlich zu machen, meine ganze Energie aufgebraucht habe. Und dann am Ende einfach so unkonzentriert war, ihm so oft ins Wort gefallen bin, all das gemacht habe, von dem ich wusste, das bringt ihn auf die Palme, aber nicht, weil ich das absichtlich gemacht habe, sondern weil ich mich nicht mehr regulieren konnte. Und dann hat das halt zum Streit geführt.
Ist das der Grund für eure Pause auch? Möchtest du darüber was erzählen?
Ja, das können wir gerne machen. Also der Grund für die Pause ist, dass neurodivergente Menschen sind ja oft mit neurodivergenten Menschen zusammen. Also gerade wird mein halber Freundeskreis diagnostiziert, weil ein ADHSi zieht lauter ADHSis an. Oder Autisten.
So?
Oder Autisten, ja. Ja, also ist häufig so. Und es ist natürlich auch so, dass in kreativen Berufen, in selbstständigen Berufen, sie auch nochmal überproportional vertreten sind. Das heißt, was wir inzwischen wissen, ist, dass ich ADHS habe und mein Mann hat Autismus-ADHS. Das heißt, wir hatten zwei Menschen mit komplett unterschiedlichen Betriebssystemen, die versucht haben, einen Alltag zu wuppen. Ja, also ich weiß, dass wir uns so zerstritten haben, weil mein Mann sich immer darüber aufgeregt hat, dass ich den Wäscheständer nicht richtig hinstelle, dass der immer schief im Raum steht. Und ich habe immer gedacht, Alter, ich bemühe mich doch schon so und manchmal klappt es halt nicht. What the heck?
Es ist ein Wäscheständer.
Es ist ein Wäscheständer. Und er war so, der muss gerade stehen. Und heute wissen wir natürlich, der hat Autismus, der braucht Ordnung, der braucht Struktur, der braucht Verlässlichkeit. Da muss ein Wäscheständer gerade stehen. Und ich bin halt jemand, der das dann vergisst.
Und dem dann das steht halt auch nicht wichtig
ist. Und dem das halt auch nicht wichtig ist und der das halt auch nicht braucht und dann steht er halt schief. Und solche Sachen hatten wir ganz viel, ne? Also wenn wir sagen, in 15 Minuten gehen wir spazieren, dann hat der sich drauf verlassen, ne? Und wenn ich dann in der Dusche stehe, weil ich es vergessen habe, dann explodiert der halt. Also solche Sachen hatten wir ganz viel, wir haben wirklich viel gemacht. Wir waren in der Therapie, jeder war in der Einzeltherapie. Die Therapeuten haben das auch alle nicht erkannt. Das finde ich auch nochmal so krass im Rückblick. Und wir haben ganz viel an unserer Kommunikation gearbeitet und es wurde auch alles immer viel besser. Aber wir haben es nicht wirklich rausgekriegt. Und erst als ich die ADHS-Diagnose bekommen habe, wurde es besser, weil dann sich so vieles erklärt hat. Streiten ist ein unfassbarer Dopaminbringer. Das heißt, immer wenn ich Low Dopamin habe, habe ich unbewusst vielleicht auch einen Streit angezettelt. Sorgen machen ist ein riesen Dopaminbringer. Also er ist jemand, der sich ganz viele Sorgen macht. Das bringt ihm ganz viel Dopamin. Was mich aber total nervt, weil das so ein schlechtes Energiefeld gibt. Also wir haben im Rückblick total toll verstanden, warum wir uns so verhalten haben, wie wir uns verhalten haben. Und das Bittere war sozusagen, dass jetzt, wo wir es wissen, wir nicht mehr die Kraft hatten, es sozusagen nochmal in die Beziehung einzubauen. Deswegen, wir haben jetzt eine Beziehungspause eingelegt. Wir wohnen jetzt auseinander. Uns tut uns beiden total gut. Wir sind so entspannt wie selten zuvor. Wir haben eine echt gute Zeit zusammen. Und jetzt versucht jeder sozusagen erstmal herauszufinden, wie funktioniert eigentlich Also ein Tina ADHS artgerechtes Leben und wie funktioniert ein Johannes Autismus ADHS artgerechtes Leben, ohne dass wir erstmal eine Beziehung miteinander versuchen und einen Alltag miteinander zu versuchen, weil wir müssen erstmal herausfinden,
was es einzeln braucht.
Was es einzeln braucht, genau.
Oh, wie spannend. Und kann man, also vielleicht ist es jetzt in eurer Situation ein bisschen schwierig zu beantworten, weil er ja selber eine Diagnose hat. Aber vielleicht für jemand, der kein ADHS und kein Autismus hat, kannst du so einen Tipp mitgeben, wie man vielleicht als Partner oder als Partnerin, worauf man achten kann, wenn man jetzt weiß, man ist in einer Beziehung mit jemandem, der die hat ADHS. Was sind Dinge, die vielleicht dazu beitragen können, dass das Ganze einfacher ist, worauf man Rücksicht nehmen kann? Ich meine, jetzt aus dem, was du erzählst, hört man ja schon so ein bisschen raus, wenn man sich damit auseinandersetzt und eine Diagnose hat, dann kann man ja auch automatisch irgendwie darüber sprechen und sagen, ich brauche das und das in dieser Situation, auch wenn du es nicht nachvollziehen kannst. Aber vielleicht hast du ja sowas, was du Leuten mitgeben kannst, die sich gerade in einer Situation befinden, wo einfach ADHS auch viel Raum einnimmt in der Beziehung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch ganz viele Weiterbildungen zum Thema ADHS und Sexualität gemacht, weil du kannst quasi keine Paartherapie machen mit jemand, der ADHS hat und das nicht mitdenken, weil das musst du nochmal machen. Also so ein paar kleine Lifehacks sind zum Beispiel, dass ich inzwischen immer einen Zettel da liegen habe und wenn ich mich mit meinem Mann unterhalte und mir kommen 1000 Gedanken, weil mein Gehirn so schnell arbeitet und so komplex arbeitet und ich schon wie so ein Schachspieler 5 Züge vorausdenke, dann notiere ich die, anstelle ihm ins Wort zu fallen. Oder wenn ich den Impuls habe aufzustehen, dann sage ich zu ihm, ich höre dir zu, sei mir bitte nicht böse, ich stehe jetzt nochmal auf, ich mache mir einen Tee, aber ich bin da. Ich höre dich, ich sehe dich, ich nehme dich ernst. Das hat viel bei uns rausgenommen. Auch solche Sachen wie Unordnung, ne? Alles liegen lassen, dass man sozusagen sagt, okay, es gibt Flächen, die bleiben bitte sauber und dann gibt es Orte, da kannst du alles stapeln. Also, dass man nicht versucht, den ADHS quasi in so Norm, sondern dass man sagt, okay, ich verstehe, dass du Sachen liegen lässt, aber bitte nicht auf der Küchenzeile. Mhm. Die Küchenzeile muss ordentlich sein, die muss aufgeräumt sein, aber die Kommode daneben, da kannst du alles stapeln. Oder einmal in der Woche räumen wir dann alles weg.
Was ja auch irgendwie, also was ich da jetzt so heraushöre, das ist eigentlich ein Kompromiss, auch einfach bedeuten kann, dass man sagt, okay, ich habe ganz andere Bedürfnisse als du, und aber dein ADHS kann auch nicht alles einnehmen. Ne? Dass man jetzt auch sagt, okay, dein ADHS braucht es vielleicht, einen Ort zu haben, wo man alles liegen lassen kann, aber ich brauche einen Ort, wo auch alles ordentlich ist. Und ich glaube, das ist ja auch total wichtig, ne? Dass man auch sagt, wie du vorhin ja auch schon direkt am Anfang gesagt hast, man kann Dinge auch angehen und man kann auch Sachen ändern und auch vielleicht Dinge, die man sein Leben lang so gemacht hat, weil man ADHS hat, kann man vielleicht trotzdem, um ein Zusammenleben möglich zu machen, auch einfach in die Hand nehmen.
Total. Ich habe eine Freundin, die hat ADHS, die hasst es, ihre Steuern zu machen. Die zieht sich ihr schönstes Kleid an, die kauft jedes Mal einen neuen Stift, den sie über alles liebt. Und dann zieht sie sich ihr schönstes Kleid an und dann legt sie ihre Lieblingsmusik auf und dann macht sie ihre Steuern. Also das heißt, du musst eine Art und Weise finden, wie du es für dich attraktiv machen kannst. Ein neuer Stift ist Dopamin, oh, oder ein neuer Notizblock. Ne? Oder ich, wenn ich, ja, ne? Ich werde heute, wenn wir hier fertig sind, ich habe ja eine Kolumne beim Stern, die muss immer pünktlich abgegeben sein, so. Jetzt heute werde ich ins Kaffeehaus gehen. Neuer Ort, da kann ich mich besser konzentrieren. Da schreibe ich dir jetzt heute. Na, weil wenn ich weiß, ich mache sie zu Hause, aber neuer Ort, neuer Stift, neue Umstände, neuer Notizblock, das hilft schon so. Also das ist, und solche Dinge zu verstehen, sozusagen, wie kann ich mein Gehirn füttern? Ja, oder zum Beispiel auch, ich mache zuerst irgendwas, was mir total viel Dopamin bringt, und dann mache ich was, was ich aufgeschoben habe. Ja, also ich habe total Bock mit dir heute diesen Podcast, es gibt mir total viel Dopamin und danach mache ich meine Steuer, weil dann habe ich eh schon so viel gute Laune und so viel Dopamin, dass ich das dann hinbekomme.
Fällt dir dann leichter.
Ja, genau. Also man muss sich das so ein bisschen, man muss verstehen, wie man tickt, und dann muss man so ganz spielerisch anfangen oder darf, das so damit zu arbeiten.
Das so einzubauen.
Ja, und auch mit ganz viel Milde. Letztens hat mich eine gefragt, neurodivergente Menschen, ADHSs brauchen ja eigentlich Routinen. Mhm. Routinen ist das, was ihnen am allerbesten tut. Aber das Allerschwerste ist, Routinen zu halten. Mhm. Und die hatte mich gefragt, wie machst du das denn mit Routinen? Hast du denn Routinen? Und dann sage ich, ich habe ganz viele Routinen, die sind auch alle super und die helfen mir total. Also morgen schon Protein statt Kohlenhydrate, das stabilisiert schon mein Gehirn. Ich habe im Winter so Kältebad gemacht, das gibt ganz viel Dopamin, das hat total viel geholfen. Jetzt Sonne hilft natürlich auch total, setze ich mich morgens schon auf mein Bänkchen auf dem Balkon, hole mir meine erste
Energie.
Dosis Sonne, Energie ab. So, ich habe so ganz viele gute Routinen etabliert inzwischen, wie ich an gutes Dopamin komme. Also nicht Alkohol, nicht Shopping, nicht Instagram scrollen, sondern ein Buch lesen. Aber ich verliere die immer. Also es tut mir total gut und dann vergesse ich's und dann falle ich ins Alte zurück. Und dann merke ich aber, das tut mir nicht gut und dann komme ich wieder in meine Routine zurück. Und das ist meine Routine. Meine Routine ist, dass ich immer aus meinen Routinen rausfalle und dann wieder reinfinde.
Ist ja auch geil.
Und das ist, und das habe ich irgendwie, ne, ich war so wütend auf mich, weil ich das nicht durchziehe und weil ich das nicht schaffe und so. Und dann dachte ich, ja, okay, es ist dieses Wechselspiel. Es läuft. Und dann vergisst du es wieder.
Und dann findest du es.
Und dann finde ich es wieder.
Ist ja mega. So baut sich jeder seinen Weg. Lass uns doch jetzt mal ein bisschen aufs Thema Sex eingehen.
Unbedingt.
Du hast ja schon ein bisschen erzählt. Und jetzt kann ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie es so in einer Beziehung im Alltag aussehen kann, was ADHS da vielleicht auch für einen Raum einnimmt. Und natürlich sind das Themen, die aufreiben und die irgendwie Schwierigkeiten mit sich bringen. Wie würdest du denn sagen, wirkt sich ADHS auf die Sexualität aus? Mhm.
Also ganz unterschiedlich, auch da, jeder ist anders. Was ich merke ist, ein Riesenthema ist Überreizung. Also man ist schon den ganzen Tag zum Beispiel mit den Kindern zusammen und ist total überreizt und kann dann am Abend, kann man sich keinen Sex vorstellen, weil das ist ja schon wieder ein Reiz. Das ist ein großes Thema. Unterreizung ist ein großes Thema. Na, wir haben immer Sex auf die gleiche Art und Weise. Ich habe das verstanden, wie das funktioniert. Es ist boring. Das Gehirn braucht ja immer einen, es tut sich ja so schwer, loszugehen. Mhm. Na? Und wenn der Sex nicht wert ist, loszugehen, dann wird es halt auch doppelt so schwierig für einen ADHSi. 1000 Gedanken, das ist ein Riesenthema, dass man den Kopf nicht ausschalten kann. Na, da braucht es dann vielleicht Tanzen oder viele Stellungswechsel, ein bisschen BDSM, ne, mehr Körperwahrnehmung. Das kann eine große Hilfe sein. ADHSs tun sich total schwer mit Übergängen. Also ausziehen kann schon so ein Übergang sein, dass es schon zu anstrengend ist, Sex zu haben, weil da muss man sich ausziehen. Mhm. Oder auch, wir sind in einem neuen Hotel, wir sind irgendwo hingefahren, da muss man vielleicht auch erstmal da ankommen und seinen Way around finden, bevor man Sex haben kann, weil das Zimmer so fremd ist. Hm. Ja, Geräusche lenken wahnsinnig schnell ab. Also das haben andere Paare auch, aber bei ADHS ist es halt oft noch mal viel stärker.
Spannend. Na? Auch so. Also ich finde, was ich von mir selber kenne, ist zum Beispiel dieses in Gedanken sein und so viel im Kopf haben. Ich glaube, das ist ja auch bei Frauen mehr ausgeprägt als bei Männern irgendwie, wo man ja dann im Bett liegt und sich selber sagt, ich muss jetzt aufhören zu denken, weil sonst habe ich keine Lust. Und wenn ich jetzt irgendwie an morgen denke, was morgen alles kommt, dann habe ich eh keine Lust. Und das ist ja dann sozusagen noch kombiniert mit Außenwahrnehmung noch viel intensiver
da wahrnehmen. Da fährt ein LKW vorbei und du bist wuff.
Wie stressig.
Weg. Ja, aber das muss man halt ein bisschen lernen. Also der Trick ist da immer für mich, auf die Sinnlichkeit zu gehen. Ne? Mhm. Also wir denken eh die ganze Zeit, also wenn ich jetzt noch wütend auf mich werde und in den Widerstand gehe, dass da wieder ein Geräusch ist oder ein Gedanke ist, dann komme ich überhaupt nicht mehr ins Fühlen. Ich gehe dann immer ins Fühlen. Also,
du gibst dich da so rein.
Wie fühlen sich seine Lippen auf meiner Haut an? Wie fühlen sich seine Finger auf meiner Haut an? Wie fühlt sich seine Haut an? Ich konzentriere mich dann auf meine Sinne. Sinne sind immer der Gegenspieler zum Kopf. Oder ich mache einen Stellungswechsel. Oder ich sage Stopp, ich muss mal eine Runde tanzen und dann tanze ich sinnlich und dann machen wir wieder weiter. Mhm. Also ich habe inzwischen ganz viele Hacks gefunden, wie ich sozusagen mit meinem hyperaktiven Kopf umgehen kann. Und wenn ich dann endlich in dieser Last Zone bin, dann ist es eh wie so eine Wattewand. Dann ist eh alles so ein bisschen draußen und abgeschwächt und ausgeschaltet. Aber um da reinzukommen, ist es manchmal so ein bisschen schwieriger.
Und fällt es Menschen mit ADHS schwieriger, auch zu masturbieren? Also ist es nur beim Sex mit anderen so oder ist es dann eigentlich auch beim Sex mit sich selber so?
Ist manchmal auch beim Sex mit sich selber so, dass dass man den Kopf nicht ausgeschaltet kriegt. Mhm. Das kann schon passieren. Oder dass man zu überreizt ist vom Tag, dass man nicht richtig abschalten kann und sich diesen erotischen Fantasien, erotischen Gedanken hingeben kann.
Ich würde gerne über dieses Wort überreizt kurz sprechen, weil ich habe neulich ein TikTok dazu aufgenommen, dass ich zu meinem Freund öfter mal das Wort overstimulated sage. Und ich oft das Gefühl habe, er kann eigentlich damit gar nichts anfangen, weil er eigentlich gar nicht weiß, was das bedeuten soll. Und dann habe ich in dem Video gesagt, Dinge, die du nicht tun solltest, wenn deine Freundin, deine Schwester, wer auch immer, sagt, dass sie überstimuliert ist oder überreizt ist. Dann habe ich halt sowas gesagt, ne, wie laut essen, fest in den Arm nehmen, geht oft nach hinten los, fragen, was denn jetzt los ist, irgendwie laut Musik anmachen, solche Dinge. Vielleicht kannst du das aus deiner auch irgendwie professionellen Sicht nochmal so ein bisschen wiedergeben, dieses Überreiztsein. Das ist ja wirklich, also ich glaube, das kennen super viele, auch die vielleicht kein ADHS haben. Und ich glaube, dass viele Männer wirklich gar nicht verstehen, was da in einem drin passiert, weil sie gar nicht, das passiert ja nicht dann, wenn du irgendwie was super Schlimmes erlebt hast, sondern es reicht aus, einen ganz gewöhnlichen Alltag gehabt zu haben und dann kommst du trotzdem nach Hause und bist so überreizt.
Ja, also normalerweise hat das Gehirn ja Filter. Also das Gehirn filtert sozusagen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Wir haben ja quasi, wenn wir hier sitzen, hat der Körper wahrscheinlich 20.000 Wahrnehmungen. Und das Gehirn filtert ganz automatisch, was lässt es durch zu dir und was lässt es nicht durch zu dir. Und bei allen neurodivergenten Menschen oder auch bei hochsensiblen Menschen ist es so, dass diese Filter nicht so gut funktionieren. Das heißt, es kommt wahnsinnig viel durch. Also und quasi das Gehirn kann nicht unterscheiden, bist jetzt du und deine Stimme wichtig oder die Stimme draußen, die wir auf der Straße gerade hören und der Baulärm. Und das heißt, ich muss immer eine extra Leistung machen, meinem Gehirn quasi zu sagen, nee, wir konzentrieren uns jetzt nicht auf den Baulärm da draußen, sondern hier, Ella ist die Wichtige. Und das kann ich eine Weile machen, aber wenn ich dann überreizt bin, dann ist sozusagen die Kapazität dafür aufgebraucht. Und dann donnert alles gleichzeitig. Also dann alle Farben, alle Geräusche, alles Schmatzen. Ich nehme alles gleichzeitig wahr und ich kann nicht mehr priorisieren, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Das will ich nicht wahrnehmen, sondern es kommt alles wie so eine Lawine dann ungefiltert bei mir an. Und dann kommt der Partner und nimmt mich in den Arm und es ist noch ein Reiz. Und dann kann ich das nicht mehr. Oder das, ne, das Kind will noch. Oder jemand will noch was von mir und dann kann ich das nicht mehr halten. Das ist dieses Überreiztsein. Und dann ist jedes Geräusch, jeder Geruch, jede Wahrnehmung ist dann die eine zu viel.
Und das finde ich.
Und es braucht dann eigentlich manchmal auch einfach. Es braucht dann einfach oft einen Moment der Ruhe. Ja. Also ich gehe dann ins Schlafzimmer, mache ich die Tür zu, dann lege ich mich dahin. Also dunkel das Zimmer ab und dann warte ich, bis das Nervensystem runterfährt. Tanzen ist auch super. Also einfach mal einen Song aufdrehen und im Wohnzimmer 10 Minuten abhotten. Alles, was das Nervensystem dann reguliert, das sind alles gute Sachen. Streicheln hilft mir dann manchmal auch sehr. Also mein Mann hat das schon irgendwann geknissen, der stellt sich dann immer hinter mich und streichelt meine Schultern und dann merke ich so richtig, okay, hier, Regulation fängt an, ich fahre wieder runter, ich komme in meinem Körper an. Und das immer mehr zu verstehen, was braucht es denn gerade? Und da sind wir auch wieder bei den Übergängen zum Sex, ne? Also dieses, hey, let's have sex. Ja, aber ich bin noch so überstimuliert und ich habe noch so viele Eindrücke vom Tag und so. Dann braucht es vielleicht einfach mal 20 Minuten kuscheln und streicheln, bevor man weitergehen kann, weil das Nervensystem erst reguliert werden muss. Oder na, ich brauche 10 Minuten meine Ruhe oder einen Spaziergang alleine, kurz mal um den Häuserblock, dass das System runterfahren kann. Und je mehr man eben versteht, wie man tickt und wie man sich selber beruhigen kann und wie man sich wieder regulieren kann, weil Überreizung ist ja eine Dysregulation des Nervensystems, desto mehr kann man mit den Situationen umgehen.
Ich muss gerade daran denken, dass ich manchmal das dann nicht schaffe, mich da selber zu regulieren, weil wenn wir jetzt noch bei diesem Überreizthema sind und ich dann wirklich manchmal so dann beim Sex noch merke, dass ich das habe, dass ich dann zum Beispiel an die Decke gehen könnte, wenn mein Freund beim Sex irgendwie so seinen Ellbogen auf meinen Haaren hat oder so. Und dann bin ich dann wirklich, was mich sonst,
ja, bist du Hulk.
Was ich niemals wahrgenommen hätte sonst. Und das ist dann für mich wirklich so, oh mein Gott, mach deinen Ellbogen darunter. Und deswegen ist das, glaube ich, wirklich sowas. Da muss man halt auch die andere Person ja auch so abholen. Und ich meine, gerade wenn es dann ja noch viel weiter geht als nur dieses Überreizte, das ist eigentlich ja wie ein Dauerzustand ist, den du beschreibst, dieses, dass du noch viel stärker deinen Kopf eigentlich, deinem Kopf sagen musst, das ist jetzt gerade überhaupt nicht relevant und das ist jetzt das, worauf wir uns konzentrieren müssen. Das ist ja auch wahnsinnig viel Arbeit und Energie, die da reinfließt, oder?
Ja, total. Total. Also ich liebe dieses Beispiel, das du gesagt hast, ne? Dass man dann so auf 180 plötzlich ist, weil der andere nichts geknissen hat. Das ist ja ganz oft so. Ne? Also das muss man auch immer wieder abfragen. Also beim Ferngucken zum Beispiel, ich kann bei meinem Mann die Hand halten, aber ich darf ihn nicht streicheln. Ne? Also diese gleiche Bewegung auf der Haut, das macht den irre. So, aber so, und das muss ich dann so, ist es okay, dass ich deine Hand halte, während wir diesen aufregenden, spannenden Film gucken und ich bin total nervös? Und dann sagt er, ja, das geht, aber
nicht streicheln.
Nicht streicheln, ne? Oder dann sagt er, du streichelst. Und ich so, ah, Entschuldigung. Ja. Ne? Weil das macht den, das ist eine Sensorik, das macht den irre.
Ja.
Und da auch immer drauf zu achten. Und man muss dann sozusagen immer diese kommunikative Extraleistung machen.
Ja.
Und zum Thema Überreizung, ich habe mir jetzt immer angewöhnt, der Samstag ist mein Tag. Da lege ich mir auch keine Termine rein, gehe ich auch auf keine Geburtstagsfeiern. Ich brauche diesen Tag, um zu regulieren. Also ich habe für mich gemerkt, das höre ich von vielen ADHSis, am meisten tankt man auf, wenn man sozusagen unorganisierte Zeit für sich selbst hat, wo niemand was von einem will. Mhm. Also ich kann dann auch einfach mal 4 Stunden die Wand angucken oder 5 Stunden Doomscrolling auf Instagram machen. Ich kann im Bett liegen bleiben und Netflix gucken. Ich kann aber auch in meinem Tempo Dinge erledigen, whatever gerade needed ist. Aber ich muss nichts und niemand will was. Mhm. Und wenn ich den Tag nicht habe, das ist nicht gut. Also na, ich habe gemerkt, ich brauche diesen Samstag oder auch einen Sonntag und dann kann ich die nächste Woche auch wieder abliefern. Aber wenn ich den nicht kriege, weil irgendwas ist, dann werde ich sehr schnell zu Hulk und laufe grün an und bin dysreguliert und brüll alle an und so oder brech zusammen. Also ich war jetzt auch gerade mit einer Kollegin, wir wollten was besprechen. Wir waren hier im Hackbarz in so einer Kneipe in Berlin. Ich habe gemerkt, ich drehe durch, na, die Kaffeemaschine, dann hat sich jemand frischen Orangensaft gewünscht, dann ging da noch der Mixer los. Ein wahnsinniger Lärm von den Leuten, dann hat es zu schütten angefangen, alle sind von der Terrasse reingekommen, es war ein Lärmpegel wie in so einem Bienenkorb. Ich war so durch, ich war um 8 zu Hause, ich habe mich einfach nur noch ins Bett gelegt und ich bin am nächsten Tag total gecrashed. Ich musste alles absagen, ich habe Migräne bekommen, ich musste alles absagen, es war so zu viel für mein Krass. System, ich habe es auch nicht reguliert bekommen. Und ich bin den ganzen nächsten Tag völlig dysreguliert. Ich habe auch Medikament genommen. so ein ADHS-Medikament, aber selbst das hat nichts geholfen. Ne? Ich war völlig dysreguliert, die Wäsche liegt überall rum, ich habe nicht mehr aufgeräumt, ich hab mir nichts mehr zu essen machen können, ich war völlig durch. Ne? Das passiert dann halt eben auch manchmal, selbst bei allen guten Routinen und bei allem Aufpassen, dass dann irgendwas ist.
Das dann so crasht.
Und ich habe noch gedacht, wir müssen hier raus, wir müssen spazieren gehen, aber dann kam der große Guss und dann ging auch das nicht. Und dann war ich so ein bisschen trapped, also, und dann hat es mich total zerlegt.
Ich finde das so interessant, weil ich kann mir vorstellen, dass auch jetzt ein paar, die das hören, jetzt nochmal so einen ganz anderen Blick darauf bekommen, weil es ist ja schon eine Diagnose, die, glaube ich, mit super vielen Vorurteilen auch behaftet ist und man hat irgendwie dieses Bild, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Ja. Also ich glaube, dieses Bild von unkonzentriert, hibbelig, ja, irgendwie, ne, so, passt nicht ins Schulsystem. Das ist ja so das,
ja,
was
oder
einem
auch
so gesagt wurde.
Naja, ich bin doch auch unkonzentriert oder ich schieb doch auch Sachen auf.
Genau.
Ja, und deswegen ist es so schwer, das auch zu erklären, ne, was ADHS ist, weil es sozusagen in der leichten Form, wir sind doch alle auf Instagram und wir sind doch alle dysreguliert und so. Ja, ich verstehe das auch schon, ne, dass das so alle, dass es so die Symptome, das sind, was auch alle Normalen kennen, aber dass es halt eben bei neurodivergenten Menschen nochmal mal 100 ist.
Ja, voll. Und das finde ich irgendwie voll wichtig, dass wir uns das auch so bewusst machen, dass man auch mit diesen, dass diese Diagnosen irgendwie auch so wichtig sind, um auch einfach so ein bisschen aufzuzeigen, dass vielleicht mit diesen Worten auch so krass um sich geworfen wird, ne? Dass dann irgendwie direkt heißt, oh, der hat bestimmt ADHS, weil jemand halt ein bisschen aufgedrehter Charakter ist oder sich nicht so gut konzentrieren kann oder so, wo man auch so denkt, okay, es ist ja schon, da ist so viel mehr dahinter und es ist für Menschen, die die Diagnose haben.
Oder eben auch umgekehrt,
ja.
Ne? Also das sind ja die Symptome, die wir sehen.
Ja.
Aber gerade bei Frauen ist es ja so, dass wir so gut im Maskieren sind. Also ich bin zum Beispiel hyperaktiv, aber man sieht es nicht. Ne? Ich mache lauter kleine Mikrobewegungen. Ne? Also ich habe immer, meine Finger sind immer am Kribbeln oder ich fahre mir durch die Haare oder ich wechsle alle 2 Sekunden meine Körperposition. Also sozusagen, wenn man mich filmen würde und einen Normie daneben, dann würde man sehen, dass ich jede Sekunde irgendeine Bewegung mache. Nur ist sozusagen mein Hyperaktives ist im Mikrobereich. Und bei Jungs ist es halt oft, ne, in diesem Makrobereich, dass man es sieht. Und viele Frauen sind so gut im Maskieren oder auch viele Männer sind so, wir sind so hyperfunktional, dass man gar nicht denken würde, dass die ADHS hat. Also ich kenne auch viele, die zu mir kommen, wo das mal kurz in der Schule im Raum gestanden hat, aber die waren so gut in der Schule, dass die Diagnose wieder verworfen wurde. Aber man sich gewundert hat, warum das Kind in eine Depression oder in einen Burnout oder in eine Essensstörung oder in eine Angststörung oder in eine Panikstörung gerutscht ist. Weil so gut maskiert wurde, aber das so viel Energie gefressen hat, dass die Energie woanders gefehlt hat. Und ich kenne viele Psychologen, Psychiater, die inzwischen sagen, dass sie bei allen, die kommen mit dem Thema Depression, Angststörung, Burnout, Panikattacken, dass sie sofort gucken, ist da eine Neurodivergenz, weil das quasi die Begleiterscheinungen sind. Oder auch dieses wahnsinnig viel Scham. Also wir sind ja so viel beschämt worden. Es gibt einen eigenen Begriff dafür, Rejection Sensitivity Syndrome. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, jemand beschämt mich oder jemand gibt mir die Schuld, dann flippe ich total aus, kann ich mich kaum noch halten. Das hat bei uns zu so viel Streits geführt. Na, mein Mann sagt nur, aber du wolltest das doch machen. Und ich habe sofort das Gefühl, mir gibt hier jemand die Schuld, mich beschämt hier jemand und dann, buff, gibt einen eigenen Begriff dafür, weil das einfach so Begleiterscheinungen sind. Ne? Man ist 3 Millionen Mal schon beschämt worden, weil man den Geschirrspüler hätte ausräumen sollen, man hat es nicht hinbekommen, man hat 2 Wochen Hausarrest dafür bekommen als Kind, obwohl man es eigentlich gar nicht konnte, weil man ADHS hat. Und das heißt, man ist da so hypersensibel, wenn sowas wieder stattfindet. Und das ist natürlich auch für eine Beziehung eine große Belastung, wenn jemand eigentlich positive Kritik üben will, eine Anregung hat, eine Nachfrage hat und es fällt, ne? Es fällt, also man hört es mit diesem Schamohr oder mit diesem Schuldohr.
Kann es überhaupt nicht so einordnen.
Und kann überhaupt nicht. Und der andere steht da und denkt, what the heck? Ich wollte doch einfach nur fragen, warum es jetzt nicht Spaghetti gibt, sondern Lasagne.
Und du
ich hab dich doch gar nicht angegriffen und der andere flippt völlig aus, weil er das Gefühl hat, irgendwas, der andere sagt, du hast was falsch gemacht, du hast doch gesagt, du machst das so, jetzt machst du das schon so. Was stimmt denn mit dir nicht? Diese ganzen Besonderheiten gibt es ja bei ADHS und die gibt es ja bei Autismus dann anders. Das heißt, dann hat man vielleicht zwei unterschiedliche Betriebssysteme, die da aufeinander prasseln. Ne? Der eine, ich habe dann für mich zurückgewiesen, weil mein Mann eine Rückfrage stellt. Und mein Mann ist total irritiert, weil ich so emotional bin und Autisten können ja Emotionen und soziales Verhalten nicht so immer so richtig deuten. Ne? Mhm. Dann kommt der in seine Überforderung, weil er nicht versteht, warum ich jetzt so überreagiere und dann schaukelt sich das natürlich total auf.
Ganz schön krass.
Ja, da ist wirklich krass. Da haben also
bestimmt einige ganz schön intensive Situationen mit
Sehr. Sehr. Und das ist auch das, wenn sich jetzt Leute bei mir melden, das ist so das, was sich als roter Faden bei allen so durchzieht, dass da sozusagen die individuelle Gebrauchsanweisung fehlte, weil die Diagnose nicht da war.
Und um jetzt vielleicht am Ende nochmal kurz das Sexthema einmal aufzugreifen, merkst, also belastet dein ADHS deine Lust und deinen Sex? Oder würdest du grundsätzlich sagen, man kann genauso ein erfülltes Sexleben haben mit ADHS? Vielleicht um den Menschen, die eine Diagnose haben oder vielleicht auch noch keine Diagnose haben, hier ein bisschen noch was mitzugeben.
Ich glaube das sowieso. Also, dass du, egal, Mann, Frau, neurodivergent, ADHS, Autismus, dass du ein tolles Sexleben haben kannst. Der Clou ist halt, du musst halt herausfinden, wie funktioniert deine Gebrauchsanweisung. Ja, also zum Beispiel viele Autisten fühlen sich ja mit BDSM sehr wohl, weil da gibt's genau festgelegte Regeln. Man bespricht alles vorher, das heißt, sie haben zum Beispiel nicht das Problem, dass sie im Bett Sozialverhalten lesen müssen, Emotionen lesen müssen, Mimik lesen müssen. Ne, sondern dadurch, dass es Regeln gibt,
Anweisung
fällt für die zum Beispiel ganz viel weg, was sie nicht so gut können oder was sie groß verunsichert. Ne? Da gibt es dann das Ampelsystem, du fragst dann grün, orange, rot, also magst du es? Bist du noch unsicher oder stoppen wir hier? So, du kannst relativ sicher Sachen in diesem Rahmen halten. Und ich finde halt bei ADHS, mir hat das halt total geholfen zu merken, ich brauche meine Tools, um zu wissen, wie ich vom Kopf in den Körper komme. Ich muss herausfinden mit meinen Tools, wie ich mich regulieren kann vorher, dass ich nicht dysreguliert bin. Ich muss herausfinden, wie ich mit meinem überaktiven, schnattrigen Kopf umgehe. Und wie ich den gut begleite oder abfange oder auffange. Ich habe immer Socken an. Ich hasse es, wenn es total kalt ist im Schlafzimmer. Also sozusagen, da ist auch so eine Sensorikfeinheit. Manche sagen, dass sie Musik brauchen. Andere brauchen viel Sexting. Also sozusagen für so eine Überstimulation zu sorgen. Ne? Also nicht nur Sex zu haben, sondern es wird auch geredet dabei oder es gibt auch Musik dabei, weil es dann mehr Stimuli gibt. Andere sagen, das ist mir alles total zu viel, ich brauche das gar nicht, mir hilft das. Also ich habe zum Beispiel auch eine Kundin, die am liebsten Sex in der Dusche hat, weil dieses warme Wasser, das über den Körper läuft, das hilft dir total, sich zu konzentrieren.
Spannend.
Und andere Leute sagen, sie finden Küssen und Körpersäfte so eklig, dass es sowieso nur im Wasser geht, weil dann wird alles sofort weggeschwemmt. Ja, genau. Also das ist sozusagen vielleicht das, was ich sagen will, ist, mit dir ist alles in Ordnung.
Just find your way.
Du bist total fein. Just find your way, was es braucht und da ein bisschen Kreativität und ausprobieren. Und eben nicht in dieses, mit mir stimmt irgendwas nicht, warum kann ich das nicht, warum finde ich denn Speichel eklig? Es ist einfach so. Wie kannst du denn damit umgehen? Wie kannst du das denn machen, dass du ein Workaround findest?
Und wie, ja, genau. Und halt auch aus diesem Bild rauskommen, dass Sex so oder so aussehen muss, sondern finde den Sex, der für dich.
Ich habe letztens okay auch gelacht, weil da war so ein Reel, dass zum Beispiel 69 für ADHSis nicht funktioniert. Und da habe ich mich total abgeholt gefühlt. Das geht bei mir nicht. Ich kann nicht geben und nehmen gleichzeitig. Ja. Meine Gehirnfunktion, ich habe ja ein Problem mit der Function, das ist zu viel. Ich kann entweder empfangen oder geben, aber ich kann nicht beides gleichzeitig. Das merke ich dann auch immer bei der 69, dass ich dann anfange zu tun, weil ich ja gerade schon so viel empfange an einer anderen Stelle und mich immer gefragt habe, warum kann ich das denn nicht?
Warum ist das so anstrengend?
Warum kann ich nicht gleichzeitig? Und als ich das Reel gesehen habe, dachte ich, macht total Sinn.
Klar.
Jetzt macht es total Sinn, warum ich nur das eine oder das andere machen kann.
Ja, es ergibt total Sinn. Ach, wie toll. Ach, Tina, ich bin voll dankbar, dass du mir hier so ein Deep Dive in das Thema ADHS gibst und auch so irgendwie von dir persönlich erzählst. Du bietest das auch an, Coaching für Menschen mit ADHS.
Genau,
richtig?
Also weil, ja, tue ich, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ganz viele meiner Kunden ADHS oder Autismus haben. Ein ADHS ist ja wie ein Leuchtturm und zieht andere neurodivergente Menschen an. Wir wissen sogar, ich habe mit vielen Kolleginnen gesprochen, die sagen sogar, dass dadurch, dass es so schwierig ist, auch neurodivergente Menschen überproportional häufig in Paartherapien und Sexualtherapien sitzen, weil es einfach dieses Zusatzthema noch gibt. Und ich gemerkt habe, dass ich wirklich schnell weiterkomme, wenn wir das Thema Neurodivergenz mit besprechen. Ne? Weil wenn jemand das Rejection Sensitivity Syndrome, ne, diesen Hulk, wenn man beschämt wird, wenn man das nicht in der Paartherapie mitdenkt und miterklärt, dann hat man immer das gleiche Problem wieder. Und obwohl man in der Paartherapie ist, kriegt man es nicht richtig gelöst. Also da kommen, finde ich persönlich, die puren paartherapeutischen oder einzeltherapeutischen Maßnahmen ein bisschen an ihre Grenzen.
Ja.
Und deswegen mache ich das immer mit. Also ich mache ja Frauen und deren Partner. Und da können wir ganz individuell herausfinden, wie muss der Sex sein, wie müssen die Übergänge sein, ne, was passt nicht, wie geht man mit dem Rejection Sensitivity Syndrome um und so weiter und so fort. Wie gehe ich mit meiner Unordnung, mit meiner Impulsivität, whatever. Ne? Es geht immer darum herauszufinden, wie funktioniert deine artgerechte Haltung.
Spannend. Also wenn ihr vielleicht auch mal ein Coaching haben möchtet von Tina oder denkt, oh, das könnte mir weiterhelfen oder deiner Beziehung weiterhelfen, dann kann man dich immer kontaktieren über Instagram.
Instagram tina.molin kann man mir auch folgen. Ich mache natürlich viel Lust, aber ich mache da auch immer mehr ADHS und Autismus-Themen, weil das einfach ein bisschen dazugehört.
Voll spannend. Also schaut da mal vorbei bei Tina und mich findet ihr wie immer bei Instagram und TikTok, Ella Leni Bauer. Und Tina, ganz, ganz großes Danke für deine Offenheit und für deine Klugheit, die du hier mit uns teilst. Ich hoffe, du hattest Spaß.
Ich hatte großen Spaß. Thanks for having me. Und es ist so ein wichtiges Thema. Danke, dass du dem Raum gegeben hast.
Deine erste ADHS-Frage.
Mein erstes Mal. Und du warst großartig.
Ach, danke. Ich freue mich sehr, dass du dein erstes Mal mit mir geteilt hast. Und ich habe viel mitnehmen können hier heute und habe auch lustigerweise bei ein paar Dingen, die du erzählt hast, ein paar Menschen in meinem Kopf gehabt, die auch schon teils diagnostiziert sind und bei anderen, wo ich so denke, oh ja, ich glaube, da könnte eine Diagnose vielleicht folgen.
Ja.
Man weiß es nicht. Aber ja, ich hoffe, ihr habt heute auch mitnehmen können, was ich mitgenommen habe. Und egal, ob ihr betroffen seid, nicht betroffen seid oder vielleicht in einer Beziehung seid mit jemandem, der ADHS hat, glaube ich, hast du hier heute viele Türen geöffnet und Denkanstöße gegeben.
Das freut mich sehr.
Vielen, vielen Dank dafür.
Vielen Dank dir.
Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und viel Sonne. Und gute Laune im Herzen.
So, und ich nehme jetzt meine Titte wieder in die Hand,
ja,
und knete die schön.
Das ist geil, wenn man nicht zuguckt.
Oh, happy day euch.
Happy day. Tschüssi.
Ciao, ciao. Schon, wir sind